Login Pod. Der Lockstedt Podcast.
Moin und herzlich willkommen zum Lockstedt Podcast, Login Pod. Und wir sind heute in dem wahrscheinlich akustisch optimiertesten Raum unserer ganzen Staffel, denn wir sitzen hier beim NDR. Ja, und da gibt es die Akustikpaneele an den Wänden und dazwischen sitzt Andreas Tschichowitsch. Moin, Andreas.
Moin zusammen.
Und Dennis ist natürlich auch dabei.
Hallo Lukas, hallo Andreas. Genau, hier wieder die zwei Pastoren aus Lockstedt und diesmal beim großen NDR. Und wir freuen uns, dass Andreas Tschichowitsch zu Gast ist. Und
oder wir bei ihm zu Gast sind.
Wir sind bei ihm, genau. Das ist ja das Motto von uns. Wir besuchen die Initiativen und Projekte im Stadtteil. Andreas, du bist hier beim NDR. Stell doch mal dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du hier für alle, die dich nicht kennen? Du bist vielleicht ein bisschen bekannter in Hamburg, aber erklär mal, wer bist du? Was machst du so?
Gar nicht
so
sicher. Wie würdest du das sagen?
Ja, ich werde schon ab und zu mal angefragt, aber ich bekomme nichts extra beim Bäcker oder Metzger.
Ja, genau. Also,
ich arbeite beim NDR genau seit 2000. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus Stuttgart, aus der Nähe von Stuttgart. Und leite... Also lange Jahre habe ich einen Bereich, Programmbereich geleitet, der hieß Zeitgeschehen. Das waren so alle möglichen Sendungen im Fernsehen. Alles, was so im dritten Programm lief, außer Unterhaltung und Sport, war sozusagen meins. Extra 3, ZAP, Nachrichten, Das, Markt, Visite, lauter solche Sendungen. Linearen oder im ersten die Talksendungen, Anne Will, damals Panorama, Weltspiegel. Und seit einigen Jahren haben wir Hörfunk und Fernsehen online zusammen in einem Bereich und haben die Bereiche dann auch nochmal neu aufgestellt. Und ich bin jetzt zuständig zum Beispiel für NDR Info Radio, also für die Radiowelle, für NDR.de, alles, was wir da an Nachrichten reinpacken. Immer noch für Panorama und die investigativen Recherchen für den Weltspiegel, den habe ich auch bis Ende letzten Jahres moderiert, 25 Jahre lang. Auslandsmagazin. Unsere Auslandsstudios, das sind recht viele auf die Welt verteilt und eben Nachrichten und noch ein paar andere Programme, unter anderem auch einige der Podcasts. Und zwar unter den Top 5 der ARD sind wir mit dreien drin. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, Streitkräfte und Strategien zum Beispiel. Oder?
Ich habe letztens in so einen Crime-Podcast mal reingehört. Ja. Und kann man sagen, du bist hier so ein Urgestein? Oder sind die Kollegen und Kolleginnen lange hier oder sind eher viel Fluktuation? Weil du hast ja schon viel aufgezählt.
Sowas. Gut, 25 Jahre ist jetzt nicht so lang beim NDR. Ich war zuvor beim Südwestrundfunk. Und eben lange im Ausland auch. Und 40 Jahre schaffen es die Leute schon bei einem Arbeitgeber. Okay. Ja. Also deswegen Urgestein. Also ich bin länger Chefredakteur, als Merkel Kanzlerin war oder Helmut Kohl. Das beunruhigt mich manchmal auch etwas. Okay. Also schon über 20 Jahre. Das ist eigentlich eher selten.
Ja. So.
Genau. Okay, Chefredaktion. Wir sind ja gerade in den Raum reingetreten. Inzwischen habt ihr keine eigenen Büros mehr, hast du beschrieben, sondern ihr sitzt in einem großen Raum. Was kann man sich darunter vorstellen im Tagesgeschäft? Also du telefonierst viel und guckst und gibst Sachen frei oder wie konkret?
Nee, man ist, wenn ich das so sagen darf, Sitzungsarsch. Also ich bin im Grunde verantwortlich für alle unsere Produkte, die wir rausgeben und schau auf die Einhaltung der journalistischen Standards, bespreche die Themen mit den Redaktionen. Das beginnt morgens mit einer Konferenz mit allen, denen die Programme vorgestellt werden. Was machen wir heute? Worauf gucken wir diese Woche? Was müssen wir recherchieren? Was habe ich heute gehört oder gesehen? Was war da gut? Was fand ich jetzt nicht so gut? Da kommen wir ins Gespräch und dann manage ich eben nicht nur das Programm, sondern auch das Personal. Das sind festangestellte feste Freie Mitarbeiter, so um die 400,
ja.
Also relativ groß der Bereich.
Viele Gespräche zu
führen. Da der Norddeutsche Rundfunk ist ja eine Anstalt öffentlichen Rechts, also so ein bisschen eine Behörde auch. Das heißt, da gibt es viele tatsächlich schriftliche Vorgänge zum Personal, Stellen, Besetzungen und Besetzungsgespräche, die ich führe mit Personalrat und Personalabteilung etc. Dann manage ich auch das ganze Geld. Also ich habe einen festen Etat, der für die einzelnen Sendungen reichen muss. Und wenn nicht, dann kann ich gucken, ob ich im NDR bei meinen Chefs oder sonst wo irgendwo noch Geld beschaffen kann. Also das nimmt auch einen großen Teil ein. Und der Rest sind tatsächlich so Sitzungen, Personalrat, Geschäftsleitungssitzungen etc. etc. Also es ist nicht so ganz einfach, zwischendurch das eigene Programm zu hören oder zu sehen. Ja. Das mache ich oft tatsächlich entweder ganz früh morgens oder spät abends. Aber das sind so die Zuständigkeiten, die man hat. Und E-Mails schreibe ich gar nicht mehr so viele, sondern ich bewege mich in Teams mit Teams-Nachrichten. Ja. nutze auch Signal und WhatsApp, andere Kommunikation, mache auch vieles parallel. Ja. Telefonieren ja. kommt natürlich auch dazu, Videokonferenzen manchmal stundenlange. Aber im Gegensatz zu meinem Leben als Auslandskorrespondent verlasse ich hier mein Büro doch inzwischen relativ selten leider.
In Deutschland ist ja vieles föderal organisiert. Wir kennen das auch aus unseren Kirchenstrukturen, Nordkirche oder ich bin bei der Stiftung Freie Evangelische Gemeinden Norddeutschland. Von wo bis wo erstreckt sich der norddeutsche Rundfunk?
Ja, das ist gute Frage. Also nee, von der Grenze Dänemarks, also reicht natürlich ein bisschen drüber hinaus, aber von Dänemark, ne?
Ja.
Bis runter kurz hinter Osnabrück, also vor Münster, da fängt der WDR ja. an und manchmal kontrolliere ich das in den Hotelzimmern, wenn ich da bin, ob da der NDR noch drin ist im Programm und dann haben die meistens WDR auf Platz 1 schon, obwohl die noch in unserem Sendegebiet sind. Und dann quer rüber, also Mitteldeutscher Rundfunk beginnt sozusagen hinterm Harz oder so ein bisschen von der Spitze des Harzes nach rechts aus gesehen und links geht es eben bis an die Küste, bis runter nach Richtung Holland.
Ja, und Mecklenburg-Vorpommern?
Also großes Sendegebiet, 4 ja. Bundesländer, ja. genau, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ja. und Niedersachsen. Und mittendrin gibt es auch noch Radio Bremen, die haben ja ihre eigene Anstalt.
Ja.
Aber die hören natürlich auch viel NDR.
Kleine Enklave, ja.
ja. ja spannend, aber was würdest du sagen in deinem Job, wie viel Prozent bist du tatsächlich in dem, was du journalistisch nennen würdest, unterwegs?
Oh, das ist leider dramatisch geschrumpft. Also,
seitdem du Chefredakteur bist oder auch in
den letzten 20 Jahren? Nee, ich habe viele Jahre, also bis Ende letzten Jahres, weil ich Ende dieses Jahres gehe ich in Pension oder höre ich auf, bin dann einfach zu alt. habe dann auch schon über 45 Berufsjahre, dann darf ich das. Moderiert, das heißt, ich habe Weltspiegel-Auslandssendungen moderiert, Wahlen, Landtagswahlen, die Duellsendungen vor den Landtagswahlen oder in der ARD auch Formate wie Wahlarena etc.
Ja.
Also war ich natürlich stark journalistisch tätig, weil ich die selbst vorbereitet habe und die Sendungen auch gemacht habe. Das habe ich aber alles ab und übergeben. Und dann bleiben eigentlich nur noch Kommentare in den Tagesthemen, zu denen ich aber auch kaum Zeit habe, weil ich oftmals um 18 Uhr erst gucken kann, was ist denn eigentlich heute los gewesen.
Das waren die Themen,
wenn ich da so einen Kommentar in der Abstimmung gewonnen hätte, wird jeden Tag abgestimmt über das Thema und dann auch, wer kommentiert, kann man sich vorschlagen oder vorgeschlagen werden, dann wird abgestimmt, dann wäre das immer ein bisschen knapp. So,
wer heißt, stimmt
macht da eigentlich die Chefredakteurinnen oder Vertreter von allen Landesrundfunkanstalten und ARD aktuell für die Tagesschau, Tagesthemen.
Okay.
So braucht man halt eine Mehrheit und genau, also wird nicht vorher ausgekungelt, sondern ist halt eine Abstimmung. Und da habe ich auch recht wenig Zeit. Also ich würde mal sagen, am Ende journalistisch bin ich noch tätig, 3%.
Okay.
Der Rest ist Management.
Ja. Und bist du jeden Tag dann hier im Büro vor Ort?
Ich bin auch manchmal im Roten Baum, das ist die NDR-Zentrale. Manchmal bin ich in Berlin beim Hauptstadtstudio oder bei irgendwelchen Konferenzen. Chefredakteurskonferenzen finden auch viermal im Jahr statt, irgendwo bei einer der Anstalten. Da bin ich auch. Ich bin zunehmend seltener in unseren Auslandsstudios. Der NDR hat große Auslandsstudios in der ARD. Also wir sind in Washington mit dem Radio auch in New York. Wir sind, uns gehört in Anführungsstrichen, London, Stockholm, in Europa, wir haben auch jemanden in Brüssel und wir machen ganz Asien, Peking, Tokio, Singapur und sind in Delhi auch mit Hörfunk unterwegs. Das war über die Jahre eigentlich einer meiner Hauptbezugspunkte. Einerseits, weil ich als Journalist Außenpolitik mache, das ist sozusagen mein Schwerpunkt oder mein Steckenpferd. Und wir auch Sendungen dann im Ausland gemacht haben, auch manchmal Sondersendungen, Brennpunkte zum Beispiel. Trump besucht, trifft Herrn Putin das erste Mal vor ein paar Jahren in Finnland oder so, dann waren wir halt dort. Und da gibt es halt auch immer viel zu verändern etc. Und das fällt jetzt aber zunehmend weg und das macht auch mein Kollege Chefredakteur.
Ja, und als du noch moderiert hast, wie hast du das gemacht? Ich meine, die Aufgaben werden ja sicherlich nicht weniger gewesen sein, oder?
Nee, aber bei mir war es wie so, wie bei dir. Wochenende. Die Sendung ist ja am Wochenende. Ja. Das heißt, Wochenende, da kann ich, also wenn ich da moderieren will, ist mein Problem so ungefähr. Das heißt, Samstag, ja, für die Redaktion war es nicht so ganz einfach. Wir konnten erst Freitag so richtig im Detail besprechen, was machen wir am Sonntag. Es stimmt die Reihenfolge, was sollte man ändern. Das habe ich dann am Samstag mir noch erarbeitet und auch einen Teil der Texte geschrieben. Und am Sonntag war ich eben hier von 12 bis 20 Uhr dann und das ganz normal. Da ich ja schon lang im Job bin und eben 10 Jahre Auslandskorrespondent war, gibt es halt viele Themen, die sind mir geläufig. Also da muss ich mich jetzt nicht einlesen extra. Ja. Aber es gibt natürlich auch Gebiete, wo, Gott, habe ich doch nie was davon gehört, kenne ich mich nicht aus, da muss ich dann erstmal Samstag alles Mögliche nachlesen.
Ja. Gab es da eine Schichtzulage oder
Sonntagszulage? Nee, da gab es weder Geld noch freie Tage, sondern das ist alles in meinem Gehalt als Chefredakteur drin. Ich habe es mal ausgerechnet, es waren tatsächlich über rund zwei zusätzliche Arbeitsjahre, nur durch diese Wochenenden. 275 Wochenenden insgesamt, mal also Tage mal zwei zusätzlich, das hat schon gemetert. So. Und da muss ich jetzt auch sagen, war jetzt meine Familie auch nicht immer begeistert.
Ja, dann kommt hier einiges an Sonntagsarbeitserfahrung im Raum zusammen.
Ja, aber das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich frage, weil sobald du in so einer Chefrolle bist, hast du ja einfach diese Gremienläufe zu bewerkstelligen und ich habe das letztes Mal mit einem Unternehmensberater bei mir ausgerechnet, ich bin gerade ungefähr so bei 60-65% Verwaltungstätigkeit so und eher 40% tatsächlich inhaltlicher Arbeit. Ich würde gerne eher zu 80-20 kommen, denn bei uns in der Kirche muss es ja nicht zwangsweise so sein, dass alle Personalvorgänge, alle Gebäudemanagementfragen und anderes über den Tisch des Pastors gehen.
Ja. Ich glaube, da sind die, es ist nicht so unterschiedlich, was wir da haben. Also ich nenne das Management, weil bei Verwaltung, dann würde ich verrückt werden, aber es ist natürlich viel so. Ich versuche mir aber einen Tag so gut es geht freizuhalten, rein für Führungsaufgaben. Also weil ich bin Vorgesetzter, das sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jenseits der offiziellen Gespräche, die man so miteinander hat, die auch vorgeschrieben sind, gibt es halt ganz viel an Führungsaufgaben, die man zu erledigen hat und wo man einfach auch mal Zeit haben muss, um sich über Dinge klar zu werden. Wie bereite ich einen Workshop vor? Was sind jetzt inhaltliche Fragen, die ich mit meinem Leitungsteam demnächst besprechen will? Oder auch zusammen mit meinem, wir sind ja zu zwei Chefredakteure, mit meinem Kollegen, worauf müssen wir jetzt in den nächsten 3 bis 6 Monaten besonders achten, sodass ich dafür Zeit habe. Und das klappt interessanterweise, weil ich einfach strikt gesagt habe zu meinem Assistentinnen, da möchte ich keinen Termin haben. Oder wenn da ein Termin reinkommt, möchte ich es vorher wissen, ob ich den annehme oder nicht, um diese Zeit zu haben. So. Und komischerweise klappt es ja auch. Ja. Das ist ja auch eine Erfahrung, die man über ein langes Berufsleben macht. Wenn man nicht alles sofort bearbeitet und manchmal bleibt was liegen, dann erledigt sich das irgendwie auch von selbst.
Es gibt so bestimmte Aufgaben.
Muss man ein Gespür entwickeln, wo es dringend ist und wo nicht. Und manche Sachen sind auch erledigt, ohne dass man was gemacht hat.
Ja, das ist gut. Ich habe am Wochenende einen Freund getroffen, der ist Geschäftsführer in so einer Verlagsgruppe und er kriegt dann von seinen Oberchefs immer Termine reingesetzt, die sind dann immer für alle gültig und dann sagt er, kommt er oft kaum zum Arbeiten, aber also an seiner inhaltlichen Arbeit. Aber so, glaube ich, muss man einfach in großen Sachen oder Kirchen, wo viele Ehrenamtliche sind, seine Lücken finden und das ist gut.
Ja, ich war, also für mich ist okay, ich war halt viele Jahre wirklich richtig operativ unterwegs als Korrespondent und als Reporter. So und jetzt gegen Ende darauf so zu verzichten, das ist für mich in Ordnung, wenn ich jetzt so zu Beginn meines Arbeitslebens wäre, dann wäre das eher viel schwieriger für mich. Das hätte ich nicht gekonnt, das hätte ich auch nicht gewollt.
Naja, du hast ja zuletzt dann eher anderen ermöglicht, ihre Arbeit bestmöglich zu tun. Ne? So, das ist ja was auch zurückgeben in dem Sinne. Ne?
Genau.
Ja, darf man denn schon fragen, ob du irgendwelche arbeitsrelevanten Pläne für nach deiner Arbeit hast oder willst du dich da ganz zurückziehen erstmal?
Gibt's da schon von der Kirchengemeinde?
Ja, genau. Es gibt noch hier viele Möglichkeiten. Genau.
Ich habe auch den Mitmach-Newsletter, habe ich heute der ist verschickt.
Also, es ist so, dass es Dinge gibt, zu denen ich gar nicht komme oder kaum komme. Ich spiele zum Beispiel Saxophon, aber ich komme einfach nicht genügend dazu. Ja. Ich möchte gerne intensiv Chinesisch lernen, aus persönlichem Interesse. Also natürlich hat das mit meiner Arbeit zu tun auch, aber mich hat immer geärgert, dass ich es nicht spreche. Es ist eine der wenigen Sprachen, die ich brauchte, die ich nicht sprechen konnte. Und das möchte ich lernen. Und ansonsten ist es so, mein Kalender stellt sich im Moment von alleine auf und ich habe 24 rund um die Uhr Bereitschaft, wenn in unseren Gebieten irgendwas passiert, dann wird der Chefredakteur angerufen und muss entscheiden, machen wir jetzt eine Sondersendung oder nicht. Das heißt, egal wo, zu welcher Uhrzeit und das los zu sein, beides los zu sein, ist schon mal eine Riesenbefreiung und ich werde einen Teufel tun, das wieder voll zu planen, sondern erstmal glaube ich, dass dann Zeit für all diese Dinge sein muss, zu denen ich jetzt nicht so richtig gekommen bin. Und das kann ich auch gut. Also mir wird überhaupt nicht langweilig. Ich kann auch ganz stundenlang am Meer sitzen und aufs Meer gucken, ohne dass was passiert. So, das finde ich total erholsam und inspirierend und solche Dinge. Und deswegen, also ich gehöre nicht zu denen, die zu Hause sitzen, warten, dass das Telefon klingelt und Phoenix anruft, ob man vielleicht in einer Diskussionsrunde mitmachen möchte oder so. Ja. Gar nicht.
Ja.
Okay. Hier beim NDR laufen ja viele Nachrichten aus aller Welt zusammen. Hast du gerade beschrieben, was deine Aufgaben sind, auch in anderen Orten in Hamburg, beim Spiegel oder der Zeit. Fand ich ganz interessant, letztens mit einem Kollegen, auch Pastor, gesprochen und der sagte, er erlebt das gerade so, wenn er mit Menschen aus seiner Stadt oder seiner Gemeinde redet, dann sagen die oft so, dann unterhält man sich über Politik, Weltgeschehen und dann denkt man, alles spielt verrückt, immer neue Nachrichten, immer krasser. Aber dann, wenn man über das Private redet, über das normale Leben, dann ist es oft eher so beschaulich oder so normal irgendwie. Also so diese, und er meinte, das fällt ihm auf, so diese Diskrepanz zwischen dem Weltgeschehen und dann so dem normalen Alltag, dem privaten. Wie ergeht dir das? Wie nimmst du das wahr so? Weil du bist ja auch an der Quelle der Nachrichten sozusagen.
Also davon kann ich mich privat natürlich kaum frei machen, ne? Also einmal, weil, wie gesagt, ich muss eigentlich immer auf dem Laufenden sein. Auch wenn ich im Urlaub bin und ich kann jederzeit sozusagen unterbrochen werden und deswegen sind viele Diskussionen, die wir zu Hause haben, drehen sich schon auch um Dinge, die gerade passieren oder politische Einschätzungen und so weiter. Ich lese halt zum Beispiel kaum Belletristik, aber viel Fachbücher. Das ist auch so ein, könnte man jetzt auch sagen, würde ich vielleicht, wenn ich nicht in dem Job wäre, so nicht machen.
Ja.
Und solche Dinge, aber was mich zunehmend schon beschäftigt, bis irritiert ist, ich bringe es mal anders zusammen als so, wie du es gerade gesagt hast. Viele Menschen, wenn sie gefragt werden in Umfragen zum Beispiel bei uns, erklären, dass in ihrem Privatleben alles Sutsche ist, sind super zufrieden und glücklich, aber außerhalb der Wohnung, nee, also da funktioniert in Deutschland ja gar nichts mehr. Nur noch Streit, Chaos und so weiter. Und das gilt komischerweise auch für andere Länder, die fragen das ähnlich ab. Ja. Also alles turbulent, aber mir persönlich geht's gut. Also wirtschaftlich geht das Land Bach runter, aber mir persönlich geht's total gut. Und du fragst dich natürlich, wie das denn sein kann, wenn die große Mehrheit, über 80% sagen, mir persönlich geht's eigentlich ganz gut.
Ja.
Wieso soll dann das Land den Bach runtergehen? Im Gegenteil. So, und woher kommt das? Also welche medialen Entwicklungen sind auch dafür verantwortlich möglicherweise, dass es solche Unterschiede gibt in der Bewertung von Geschichten? So, und da kommt man dann halt schnell drauf, dass einen großen Anteil daran auch soziale Netzwerke haben, die eben algorithmusgetrieben den Leuten eben diese Dinge eben auch mitgeben und auch auf Streit aus sind und das, was so positiv für die Demokratie wäre. Und Streit ist ja was, das ist ja nicht negativ besetzt. Also es ist ganz gut, wenn sich Leute streiten. Das ist essentiell für eine Demokratie, ist aber inzwischen halt bei uns in der Öffentlichkeit negativ besetzt etc. Und so verschwimmen diese Unterschiede und das wird es für die Gesellschaft nicht so einfach machen, in den nächsten Jahren zusammenzubleiben oder wieder zusammenzukommen. Das beunruhigt mich. Also man könnte ja durchaus sagen, also es stehen große Herausforderungen bevor, zweifelsohne, und deswegen bin ich jetzt vielleicht eher nicht so positiv gestimmt. Aber diese Diskrepanz, das ist schon ziemlich umwerfend.
Als Chefredakteur merkst du das sicherlich auch immer wieder. Da stehst du im Wind, bist verantwortlich, hast du auch beschrieben. Letztens habe ich mit einer Kollegin vom Radio gesprochen, die mir beschrieben hat, wie das ist, wenn man ständig irgendwelche Eingaben einer Landtagsfraktion aus Mecklenburg-Vorpommern erhält, die einem die Arbeit schwer macht und einen mit Antworten auf kleine und große Anfragen irgendwie auf Trab hält. Aber mal nicht auf diese politische Ebene gefragt, sondern ein bisschen mehr auf deinen persönlichen Kontext. Wie gehst du damit um? Was hilft dir da bei krisenhaften Situationen, ob jetzt in der Redaktion oder eben auch in der politischen Öffentlichkeit, die euch entgegenschlägt als öffentlich-rechtlichem Rundfunk, das ist ja auch schon so ein Hashtag geworden. Was stabilisiert dich da?
Also das ist für mich sicherlich einfacher als für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die, nehmen wir mal Mecklenburg-Vorpommern, die trifft es dann härter tatsächlich auch in der Auseinandersetzung. Also da werden auch schon mal Reifen zerstochen und andere Dinge. Als Hierarch habe ich dazu ja ein bisschen mehr Abstand und solche Fragen zu beantworten, das gehört einfach zu meinem Geschäft. Das ist völlig klar. Was wir aber machen mit den Kolleginnen und Kollegen ist, wir machen sehr viele Gesprächsveranstaltungen, um über den Umgang mit Rechtsextremismus zum Beispiel und so weiter zu diskutieren. Also wie wir das im Programm abbilden. Was sind eigentlich unsere Vorgaben aus dem Staatsvertrag, der das eben regelt, vielleicht auch aus dem Grundgesetz? Und wozu verpflichten die uns, auch wenn wir es vielleicht persönlich nicht so wollten oder anders denken? Das gilt auch für Linksextremismus genauso. Und daraus ergeben sich halt bestimmte Pflichten und da muss man als Journalist auch manches erleiden, weil wir halt öffentlich-rechtlich eine Plattform für möglichst viele Meinungen sind. Und manche, also für viele auch, die ich persönlich nicht teilen würde. Und wenn wir das nicht wären, dann hätten wir unsere Rolle verloren. Wir sind damit eigentlich die stärkste, eine Stütze für die Demokratie und nicht, indem wir halt von vornherein sagen, das und das schließe ich aus. Das dürften wir auch gar nicht, weil solange zum Beispiel Parteien nicht verboten sind, werden wir über die Berichte müssen. Es ist so, ich kann schon sagen, es hat so die letzten Jahre extrem zugenommen, auch die Unsicherheit dadurch, weil man vor Ort angegangen wird oder weil einem gesagt wird, wenn wir erstmal dran sind, dann schaffen wir euch als erstes ab, etc. Das ist nicht so einfach damit umzugehen. Und das Zweite eben auch, weil jeder weiß, also das ist die Verpflichtung, eine möglichst große Plattform für möglichst viele Meinungen zu sein. Und gleichzeitig normalisiert man dadurch auch halt Meinungen, die vielleicht so am Rand stehen. Ja, und da kommt man nicht drum rum. Und das beschäftigt ganz viele Kolleginnen und Kollegen so. Und damit kann ich selber ganz gut umgehen, weil mich das auch bewegt und beschäftigt. Und in der Krise oder Krisensituation, wo das ist, also das ist vielleicht angeboten, keine Ahnung. Je stressiger es wird, desto ruhiger bin ich. Also deswegen glaube ich, war es auch eine gute Voraussetzung, Wahlsendungen und so weiter zu moderieren. Je stressiger es ist, desto ruhiger und das wirkt auch auf mein Umfeld beruhigend. Also wenn ich selber noch nervös wäre, um Gottes Willen, dann würde wahrscheinlich alles schief gehen. Aber ich kann da ganz ruhig werden und sehr kühl entscheiden.
Der NDR macht ja auch viel Bildungsarbeit noch außenrum, ne? Das sind ja nicht nur die ausgestrahlten Programme.
Kulturarbeit,
ne? Ja, genau. Das fällt manchmal so ein bisschen runter, finde ich, ne? Dass eben auch Arbeit mit Schülern zusammen passiert und sowas. Nicht alles wird immer gleich.
Das würde ich zum Beispiel sehr viel, ne? Habe ich einfach zu wenig Zeit. Aber also ich biete das an und bin immer mal wieder in einem Gymnasium, in einem Politikleistungskurs oder so, um Dinge zu erzählen. Aber das ist so eine Aufgabe, für die habe ich zu wenig Zeit. Finde ich aber total wichtig und auch gut, weil auch da so Tendenzen da sind über die Jahre. Das eine hat eben mit den sozialen Medien zu tun. Also wie viel Aufmerksamkeit geht da rein? Was kann ich da eigentlich lernen und was nicht? Wie muss ich eigentlich mit sogenannten Nachrichten umgehen, die es da gibt, etc.? Und dann überhaupt so Trends, die teilweise bei Jugendlichen da sind, dass plötzlich rechts cool ist. Also war jetzt zu meiner Zeit, als ich jung war, umgekehrt.
Ja, allerdings.
Ja, die Zeiten wandeln sich.
Ja, du bist ja quasi in Lockstedt berufstätig, aber du lebst ja auch, ne? Genau.
Habe ich mir extra so ausgesucht.
Ja, warum? Wieso Lockstedt?
Ich wollte nahe meiner Arbeit wohnen. Ich wollte eigentlich also zu Fuß zur Arbeit gehen können, das kann ich auch. Ne, ich brauche 7 Minuten genau und wenn die Ampel grün ist, nur 6. Und deswegen ist es so, wenn man ausrechnet, ich habe Kollegen, die wohnen wirklich in der Lüneburger Heide, allein diese Lebenszeit, die dabei drauf geht, hin und her zu fahren, die macht man sich ja immer, denkt man sich immer schöner, als sie tatsächlich ist, etc. Während ich einfach, wie gesagt, nur diese paar Minuten habe, ist ein Riesenprivileg. Und da, deswegen habe ich mir angeguckt, wo muss ich da hin, wo kann ich denn da ungefähr wohnen? Und deswegen bin ich eben nach Lockstedt gekommen. Und das war im Jahr 2003, also bin ich nach Lockstedt rausgezogen. Und da war, würde ich mal sagen, war es noch etwas verschlafener, als es jetzt ist. Es war überhaupt ein Schlaf vor Stadt oder Stadtteil. Also da gab es, wenn man vom Siemersplatz abguckt und von Edeka an der U-Bahn Hagenbeck, gab es eigentlich gar nichts. So, und gut, es war halt grün.
Das ist es,
so,
ja.
Also das würde man ja auch nicht glauben, das ist ein total grüner Stadtteil, ja, und nicht nur kann ich super schnell zur Arbeit gehen, ich trete vor die Tür und dann kann ich anfangen, auf meiner Joggingstrecke zu laufen. Ja. Also wer hat das alles schon? Ja. Schon gut. Meine Kinder konnten zu Fuß zur Grundschule, zu Fuß in die Kita. Perfekt.
Jetzt sitze ich ja hier mit zwei Lockstädtern am Tisch. Ich bin ja auch nur zur Arbeit hier. Ich wohne im schönen Hohenfelde in Hamburg bei der Alster-Schwimmhalle, auch super. Aber ich komme gerne hier hin, aber die Fahrt geht. Also ist nicht so mega weit wie aus der Lüneburger Heide oder so. Aber ich habe mal eine Frage. Wir sind ja hier beim NDR, großes Gelände. Wir sind sehr freundlich empfangen worden hier. Aber ist das schon Stelling oder anderer Stadtteil oder ist es genau auf der Grenze oder wisst ihr da Bescheid?
Das ist Lockstedt.
Lockstedt, ja.
Ja, das ist Lockstedt hier. Ja. Das, ja. Der Hagenbeek gehört woanders.
Ja. Genau, da hinten ist
die,
ja, genau.
Lockstedt, der Grenzweg.
Ja, ja, da ist, genau.
Das hier ist mitten in Lockstedt. Hier war ja früher in den 30er Jahren noch eine Dirt-Track-Racing-Bahn,
oh, wow,
auf, ja, diesem Gelände hier. Also da konnte man, da sind internationale Motorradfahrer gegeneinander angetreten. Also das, auch die Engländer, das, und so, noch, wow, bis zur Machtergreifung.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Mir war also bis vor langem gar nicht bekannt, dass wir, dass die, da wo jetzt die Kleingärten sind, hier an der Seite, sind, dass das zum NDR-Gelände ist. Mhm. Also, ne, um Gebühren zu sparen, damit ihr nicht so viel bezahlen müsst, um uns zu kriegen, bewirtschaften wir jetzt auch unsere Immobilien und unseren Bestand besser, ja, und verkaufen das. Da werden, dann wird eine Schule drauf gebaut, etc.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das zum NDR gehört.
Ja, das habe ich schon auch in einer Folge erzählt. Das machen wir auch in unserem Gemeindehaus viel, dass wir, mhm, einfach da die Musikschule haben und, ja, andere Möglichkeiten, Eigentümerversammlungen und so, weil einfach öffentliche Flächen werden gebraucht. Oder als Vermieter muss man auch schauen, wo man sein Geld herbekommt. Das ist schon eine gute Sache.
Ja, das ist die öffentlich-rechtliche Verfassung, die, ja, hier teilen wird.
Das ist total in Ordnung. Ja. Also so, wenn das Geld ins Programm geht und nicht in Beton, ist immer besser.
Ja. Ja. Was schätzt du in Lockstedt aus? Du hast schon gesagt, es ist grün, man kann schnell joggen, kurzer Weg zur Arbeit. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ich wohne gerne hier, das mag ich an meinem Stadtteil?
Ich habe einfach sehr Glück gehabt mit dem Townhouse, das ich gekauft habe. Seinerseits wurde da gerade gebaut. Weil das auch noch toll liegt und ich habe tolle Nachbarn, seit die da alle eingezogen sind, also verstehen uns alle total gut und ja, man glaubt nicht, wie schlimm das ist, wenn man keine tollen Nachbarn hat, wie es im Alltag, den Alltag irgendwie schwer macht und so weiter. Nee, gar nicht. Es ist, ja, es ist total grün und es ist auch überraschend ruhig, also trotz der US-Forster-Straße, die ja sehr befahren ist und obwohl ab und zu der Guppi drüber fliegt, ja, etc., ist es doch ganz schön ruhig, das schätze ich total so. Und du bist trotzdem sehr nah dran an der Stadt. Also die U2 bringt dich halt rucki-zucki, ja, zum Hauptbahnhof. Du bist gleich auf der Autobahn, wenn du möchtest, und bist auch ziemlich schnell am Flughafen. Du bist aber auch einfach gleich in Eimsbüttel mit dem Fahrrad und kannst da vom Café über Geschäft, was weiß ich, alles machen. Also gibt eigentlich wenig Stadtteile, die so einerseits diese Ruhe haben, es wirkt ja am Anfang noch ein bisschen dörflich sogar, also dass viele Wege noch aus Sand sind, und trotzdem bist du ganz schnell in der Innenstadt und das finde ich total ideal.
Weil das immer ein Wohngebiet in der Stadt ist es, ne? Hat sich ja ein bisschen gewandelt inzwischen, aber ja, viele fahren ja raus zu ihren Jobs und kommen wieder, aber es ist…
Das lohnt nicht. Ja. Also das habe ich, auch und ich freue mich da wirklich immer, wenn ich da auf diesen Sandwegen nach Hause gehe. Am Anfang war es schon arg verschlafen. So, ja, aber jetzt ist umgekehrt, merkst du halt so eine Verdichtung überall, wo jemand stirbt, wird das Häuschen verkauft und es werden dann drei, vier Familienhäuschen reingesetzt. etc. Also da ist schon irre viel Wandel. Und wo jetzt hier beim NDR bleiben die Kleingärten auch nicht in Zukunft, wenn die Schule hinkommt. Mhm. Aber es gibt natürlich entlang der Straße, wo ich wohne, noch andere Kleingärten. Und das macht schon den Charme auch mit aus. Und ja. Wie lange das bleibt, weiß man natürlich nicht.
Ja. Fehlt dir irgendwas in Lockstedt, wo du sagst, das finde ich in Eimsbüttel oder woanders, was, wo du sagst, das bräuchten wir hier auch mal im Stadtteil?
Wenn ich das jetzt sage, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, der kennt uns nicht, wieso war er noch nicht in der Ecke?
Ja, genau.
Aber es gibt hier natürlich, also jetzt mal von der Grelkstraße abgesehen, es gibt ja keine richtige Kneipe oder so ein
Warst du schon mal
Lokal,
im Kamin?
Im Lokal, wo du sagst, ey, das ist irgendwie mein, ja, da geht man noch so hin. Das hast du halt in anderen Stadtteilen, hast du dein Hausitaliener oder sowas. Ja. Und das hast du hier halt nicht. Auch wenn sich viele bemühen, dass da irgendwie was wächst, so, aber da musst du dann halt nach Eimsbüttel weiterziehen. Ja. So, das fehlt mir ein bisschen. Alles andere wäre unverschämt, weil ich kann ja mit dem Fahrrad bis eine U-Bahn-Station weiterfahren und dann habe ich da auch Gemüsehändler und alles Mögliche. Ich glaube, das ist zumutbar.
Ja, das geht.
Lockstädter Verhältnisse sind zumutbar. Das nehmen wir mal so mit.
Nee, da fällt mir sonst nichts.
Ja, super. Jetzt haben wir das vorhin schon einmal geteasert, damit du nicht ganz unvorbereitet bist, aber vielleicht kommt die Frage trotzdem unvorbereitet. Hast du einen Geheimtipp?
Der Geheimtipp ist, das sind Geli und Horst. Mhm. Da ihr ja schon mit Menschen aus der Dörnstraßenschule gesprochen habt, kennt ihr die vielleicht? Weil Geli und Horst haben eine Bäckerei gegenüber der Schule Dörnstraße.
Gelis Backshop.
Ja, Gelis Backshop, den genau. Und mit Horst habe ich mich schon, also ich kenne das noch, als es den noch nicht gab. Mhm. Dann sind die eingezogen und ich bin da eigentlich immer dran vorbeigegangen und bin dann irgendwann mal stehen geblieben, weil da immer ADAC-Autos, Abschleppdienst stand da immer draußen. Jetzt ja dann irgendwann stellte sich, die Jungs frühstücken hier. Mhm. Warum? Ah ja, da ist jetzt ein Bäcker drin. Und die machen das zusammen. Und Horst als damals überzeugter HSV-Fan und mit einer sehr verlebten Vergangenheit, ja, er hat inzwischen gewechselt. Man konnte ihn aber ab und zu bei der Übertragung, konnte man ihn sehen, wie er als Ordner den Rasen noch festgedrückt hat.
Ach, nein.
So, und Horst fuhr immer irgendwelche großen Autos, die er sich irgendwie billig organisiert hatte. Und Geli ist auch so eine typische Norddeutsche, mit so einer typisch norddeutschen Schnauze erstmal, aber so herzensgut. Also die beiden sind einfach lustige Typen. Abgesehen davon gibt es halt in ihrer Bäckerei einfach frische Sachen. Und ich meine, das ist für mich fußläufig am Sonntag.
Das ist ein Motiv, das sich hier durchzieht.
Ich kann mit dem Hund, wenn ich den Hund ausführen muss, gehe ich da gleich vorbei, genau. Ja. Und diese beiden sind einfach großartig. Und auch wie sie mit ihrem Kunden umgehen, ist einfach toll. Also ab und zu kriegst du da mal einen Kaffee. Oder setzen sich Leute da dazu und quatschen noch ein bisschen damit. Und das hat so ein bisschen was von einem Kiez.
Ja, guter Tipp, auf jeden Fall. Kennen wir auch, das liegt genau zwischen unseren beiden Gemeinden.
Genau, da ist die Kioskdichte auch unglaublich hoch, ne?
Ja.
Am Lokoppelweg da.
Wir haben auch noch eine Frage. Wir sind ja von der Kirche und wir haben jetzt viel über. Ja, das müssen wir auch nochmal sagen. Aber es geht ja um dich als Gast und um den Stadtteil. Aber wir wollen auch nochmal eine Frage haben wir immer zur Kirche. Was wünschst du dir von der Kirche, egal ob jetzt Freikirche, evangelische, katholische Kirche, was wünschst du dir von Kirche im Stadtteil in Lockstedt? Gibt es da was?
Also, ich habe gar keine Wünsche tatsächlich, sondern ich habe die zusammen mit der Familie eigentlich so die letzten Jahre erst wieder entdeckt. Und da spricht schon sehr für die Kirchen, die es da gibt, obwohl ich an denen ja oft vorbeigehe. Also einmal die Freikirche Richtung Dörnstraßenschule, da ist mein jüngster Sohn auch getauft worden. Und ich habe auch sehr mutig damals irgendwie Saxophon gespielt in der Kirche dafür.
Oh ja.
Ich fand mich klasse, aber war mir nicht so sicher auf der Rest. Aber die mussten es halt mit anhören. Und dann deine wunderschöne Kirche, also finde ich, hat sich total gemacht. Und mein Sohn ist da ja nur als konfirmiert worden dort.
Ja.
Und dadurch kenne ich es einfach auch ein bisschen besser und fand immer total gut, wie du den Gottesdienst dort ich würde nicht sagen modernisiert hast, aber auch für Jüngere halt einfach zugänglich gemacht hast. So, und das ganze Leben drumherum. Also es ist auf einmal wieder richtig wiederbelebt worden. Mhm. Und deswegen, wenn in meiner Hood was los ist, so wie neulich, als der ZDF-Fernsehgottesdienst in unserer Kirche stattfand, boah, bin ich natürlich hin.
Große Aufregung.
Hab in der ersten Reihe laut gesungen und war anschließend in unserer Tagesschau zu sehen, witzigerweise, genau. Also das finde ich wirklich toll.
Hat das jemand wahrgenommen hier aus deinem Team?
Ja, ja, das haben Leute gesehen tatsächlich. Was hast denn du da gemacht?
Was machst du denn in der Kirche?
Genau. Und ja, ich kam nicht mehr rein, man musste sich anmelden. Ich bin dann zu Frau Murmann gegangen, sagt Katrin so.
Witzig. Ich wurde angesprochen, weil ich war auch mehrfach zu sehen und ich hatte meine Cappy auf, wie ich das so habe. Und da haben sich wohl Leute in Süddeutschland bei ihren Freunden, die hier Gemeindemitglieder sind, beschwert und die Gemeindemitglieder kamen so unter Erklärungsgrund, weil sie gesagt haben, ja, das ist nicht nur irgendjemand, der da mit der Mitte sitzt, sondern das ist unser Pastor.
Skandal.
Da war man sich dann erstmal einig, dass das nicht für den Pastor sprechen kann.
Aber du hast ihn ja jetzt gelobt.
Ich bin Süddeutscher, also mein Verhältnis zu Gott ist ungetrübt, aber zur Kirche als Institution, damit hatte ich viele Probleme. Mhm. Als ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo um mich herum alle waren Mitglied bei Entschiedene Christen etc. Mhm. Und das war sehr, wie nennt sich diese Bewegung, pietistisch.
Ja.
Ich bin zur Schule gegangen, aufs Gymnasium der Heiligen Brüdergemeinde Korntal, 10.000 okay, Einwohner, keine Gaststätte und kein Café, aus Gründen.
Ja. Nicht so viel und Entertainment.
Ich war dann in der Oberstufe, da hat der Bäcker Cappuccino angeboten so, und da gab es eine große Diskussion in der Stadt, ob das jetzt zulässig sei oder ob das schon zu viel. So.
Ja, und wir stellen also, die Kaffeemaschine
und ich bin,
ins
genau,
ja,
und sagen und jetzt ich bin, ich bin also das hat dazu geführt, das kann ich, das wissen Leute, deswegen kann ich es auch erzählen. Mhm. Ich musste mit dem Zug sehr früh, immer um 6 morgens, in diese von der Gemeinde, von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, zum Gymnasium fahren. Und alle meine Mitfreunde, Mitschüler haben jeden Morgen Bibelexegese gemacht. Und ich habe aus Protest irgendwann mit 14 Mao-Bibel gelesen.
Ja.
Und ich konnte sie auch sehr lange, konnte ich sie auswendig und den einen oder anderen Spruch anbringen.
Kurze Frage, war die auf Chinesisch? Weil du Chinesisch selber
warst? Nee, da gab es englische Übersetzung.
Ja, genau.
Und ich bin einfach geflohen aus dem Ort auch. Also das war mir viel zu eng und zu freudlos, würde ich jetzt auch mal sagen. So. Und das ist ja ungefähr das Gegenteil von dem, was du jetzt machst, Lukas. So, also deswegen hat mich das total begeistert und auch wieder für Kirche an sich interessiert. Und das Leben, also Lockstedt so, bietet so zunächst mal nicht viel als Schlafstadt, aber es gibt ja Einrichtungen, ne? Es gibt die Feuerwehr, es gibt die Kirche, es gibt so kleine Läden und so weiter. Und wenn du
in
so einem Stadtteil leben willst und was machen willst, dann musst du dann halt auch mitmachen oder halt dich dafür interessieren. Das kann ja jeder und dann lebt der Stadtteil ja auch sehr viel mehr. Und das nehme ich bei allem wahr, bis hin zum interkulturellen Gottesdienst jetzt, den es jetzt gegeben hat am Sonntag. So. Und das so ein bisschen wieder zu entdecken, finde ich schon toll. Insofern wünsche ich mir da gar nichts davon, sondern vielleicht einfach, dass er dabei bleibt.
Ja, danke.
Ja, wunderbar. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie wir uns einmal zur Konfirmandenfreizeit kurz verabschiedet haben und ich sagte dann, schönes, entspanntes Wochenende. Und du meintest, nee, jetzt muss ich meinen Hund selber rausbringen.
Genau.
Das sind so die Nachteile. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, können wir nur sagen. Ne? Danke für das Gespräch, für deine Offenheit. Man könnte noch unglaublich tief einsteigen. Da waren noch viele spannende Themen mit drin.
Ja.
Aber das ist ja ein Stadtteil-Podcast. Ja, das haben wir uns mal verkniffen bei der Gelegenheit.
Nee, das ist,
unsere
das
ist Sendezeit okay. ist begrenzt, genau.
Aber bei der Gelegenheit, im Podcast kann man sowas ja immer ganz gut fragen. Wärst du denn grundsätzlich offen, mal auch so ein bisschen aus deiner Perspektive zu sprechen im Rahmen der Kirche? Also man hat ja manchmal so Public Figures als auf der Kanzel oder sowas in der Richtung.
Oh.
Könntest du dir sowas vorstellen? Oder würdest du lieber Saxophon spielen?
du willst jetzt hier gleich...
Ne, Saxophon müsste ich einfach wieder mehr üben. Also ich habe schon den Amnesty International Gottesdienst bei Frau Murmann einmal gemacht, also mit der Ansprache am Nelson-Mandela-Tag oder so ähnlich. Ja, ja. Das hat einfach damit zu tun, dass ich in Südafrika, ich war als Korrespondent unter anderem in Südafrika von Freilassung Mandela bis nach der Wahl und habe ihn auch im Gefängnis, in seiner Zelle interviewt und so weiter. Also das passte dann einfach. Es müsste einen Anlass geben, von dem ich sage, okay, hier ist es mal okay und da kann ich jetzt auch vielleicht was erzählen oder was vermitteln. Jenseits dessen kann ich aber gerne mal jenseits eines Sonntags in die Pfarrgemeinde kommen und wir können alles Mögliche machen, über den Umgang mit Medien diskutieren oder sonstige Themen.
Das mache ich gerne. Da wird bestimmt ein Schuh draus. Anlässe fallen mir viele
ja.
an.
Ja, jetzt geht rattert auch mein Gehirn. Robert. Aber wir danken dir erstmal ganz herzlich, dass du überhaupt dem Podcast zugesagt hast.
Na, gerne, und, haben mich gefreut.
Genau, das war auf jeden Fall ein guter Treffer und ich habe viel gehört und mitgenommen und danke dir erstmal auch ganz herzlich. Lukas, was gibt's noch weiter zu sagen zu unserem Podcast? Wie geht's
starke
weiter?
Überleitung. Genau, also ja, ihr hört diesen Podcast, abonniert den bitte, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr findet ihn auf allen Plattformen, ja, also auch wenn ihr den gerade über die Webseite loginpod.de gehört habt, findet ihn auch bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube, überall, wo ihr das Podcast so abruft und empfehlt den gerne weiter, denn das ist ja einer der Hauptzwecke. Ne? Wir haben gerade über ein paar Gruppen gesprochen, die es so hier in unserem Stadtteil gibt. Die wollen wir ein bisschen nach vorne bringen, wollen zeigen, was es alles an Engagement gibt, an Ideen für den Stadtteil und das miteinander vernetzen. Und das bringt am meisten, wenn andere mitmachen, wenn andere zuhören und sich dran beteiligen. Also empfehle das deiner Mutter, empfehle das deinen Nachbarn, auch denen, mit denen du dich vielleicht nicht so gut verstehst und in deiner Gruppe, da wo du dich engagierst. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast ein bisschen die Runde macht.
Genau, wir gehen weiter auf Entdeckungssafari im Stadtteil in Lockstedt und wir erscheinen immer Mitte des Monats und wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss zusammen.